Normalerweise formulieren wir Sätze wie, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich will nicht mehr, wenn wir in eine Sackgasse geraten sind, wenn wir kraftlos geworden sind, vielleicht haben wir eine ganz anstrengende Woche hinter uns und das Wochenende war auch nicht so super und die Summe vieler Ereignisse bringt uns an den Rand unserer Kraft. Und dann formulieren wir gerne Sätze wie, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich will nicht mehr. Und manchmal auch, wenn es härter kommt, wozu das alles? Was macht das noch für Sinn? Ich weiß gar nicht, warum ich jeden Tag zur Arbeit gehe. Wie geht es aber jemandem, der als Prophet von Gott in einer besonderen Weise ge- und berufen wurde, das Wort Gottes weiterzusagen? Wir sind ja in einer Reihe mit Jeremia und es geht heute um diese Frage bei dem Jeremia. Wie geht es einem Jeremia, wie geht es einem Mann Gottes, wie geht es einem Propheten, der im Dienst Gottes steht, zu dem Gottes redet, Gottes Stimme redet, der eine großartige Beauftragung bekommen hat, wenn auch die Botschaft nicht leicht ist. Aber so ein großer Mann Gottes, wir haben ja immer so tolle Bilder in uns, ja, so ein, dass wenn jemand so eine besondere Begabung hat, eine besondere Salbung hat, eine besondere Berufung hat, dann muss einem das doch gut gehen. Das muss dann doch schön sein. Das muss doch leicht von der Hand gehen. Zu den eindrücklichsten Stellen in der Bibel gehören jene Stellen, gerade von unserem Propheten Jeremia, der Einblick in sein Herz gewährt. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal, soll ich sagen, so gebetet haben. Ob wir schon einmal an einem Punkt waren, so mit Gott zu reden, wie er es sich gewagt hat zu tun. Es gibt im Prophetenbuch Jeremia einige Passagen, die sind seine persönlichen Gebete, seine Dialoge mit Gott, seine Anklagen, die einen Einblick geben in seine Herzenslandschaft. Man nennt diese Passagen in Summe die sogenannten Konfessionen, die Bekenntnisse des Propheten Jeremia. Unser Text heute ist davon genommen, weil ich denke, wir können nicht über Jeremia reden, wenn wir nicht auch über diese Seite des Jeremia reden und uns natürlich dann auch fragen, das will ich gleich vorneweg sagen, was hat das mit uns zu tun? Man kann natürlich sagen, Mensch, Stefan, Prophet sind wir nicht. Jeremia heiße ich mit Nachnamen nicht, auch mit Vornamen nicht, also das ist das Alte Testament, da bin wir doch fein raus. Weil wir können uns jetzt drauf zurückziehen und sagen, oh, wir haben so ein bisschen Mitleid mit dem Jeremia. Echt eine arme Socke. Aber ich glaube, wir würden an dem vorbeilaufen, was eigentlich in den Worten steckt, die der Jeremia da so Gott entgegenschleudert. Wir haben folgenden Text aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 15, die Verse 10 und 11. Dann gibt es einen Einschub. Den lassen wir, überspringen wir und starten dann wieder neu in Vers 15 bis 21. Da berichtet oder da betet und ruft, schreit Jeremia folgendermaßen, Vers 10. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, den Mann des Streites und des Haders für das ganze Land. Ich habe keinem geliehen, bin niemandem etwas schuldig und doch fluchen mir alle. Wahrlich, Herr, habe ich dir nicht gut gedient, bin bei dir eingetreten für meinen Feind zur Zeit seiner Drangsal und seiner Not. Du weißt es. Herr, gedenk an mich und sorge für mich. Nimm Rache für mich an meinen Verfolgern. Dein Zorn ist zu langsam. Lass mich nicht dahingerafft werden. Denke daran, dass ich um deinetwillen Schmach tragen muss. Fanden sich Worte von dir, so verschlang ich sie. Eine Wonne war mir dein Wort und meine Herzensfreude. Ich bin doch nach dir, Herr, genannt. Nie saß ich im Kreise der Lacher. Unter der Wucht deiner Hand saß ich einsam da, weil du mich mit Grimm erfüllt hast. Warum bohrt mein Schmerz ohne Unterlass? Warum ist meine Wunde so hoffnungslos und will nicht heilen? Solltest du, Gott, für mich zu einem Wadi geworden sein, dessen Wasser nicht Wort halten? So betet Jeremia. Das ist so seine Herzenslandschaft, seine geistliche Glaubenssituation, eine Momentaufnahme, aber nicht nur. Und dann lesen wir weiter, wie Gott darauf antwortet. Darum spricht der Herr so: Wenn du umkehrst, lasse ich dich wieder zu mir zurück, dann darfst du wieder mir dienen. Und wenn du Edles äußerst, nichts Niedriges mehr, nichts Gemeines, dann sollst du mein Mund sein. Jene sollen sich nach dir kehren, aber du darfst dich nicht nach ihnen kehren. Dann mache ich dich für dieses Volk zur eisernen, unersteigbaren Mauer. Wenn sie auch gegen dich kämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich selbst bin mit dir, dir zu helfen und dich zu retten, spricht der Herr. Und ich werde dich retten aus der Hand der Bösen und dich aus der Faust der Gewaltmenschen befreien. Was muss einem widerfahren sein im Leben, im Dienst, in der Geschichte mit Gott, dass man als Prophet so redet? Wir sind in der Regel relativ schnell mit moralischen Urteilen über Menschen, bei denen es nicht so rund läuft. Wir sind relativ schnell bei der Hand mit Urteilen, wo wir ganz gut wegkommen und eigentlich der andere irgendwie so im Zwielicht steht oder im Schatten. Wie kann man so beten? Das geht doch nicht, dass man als Mann Gottes die tote Mutter quasi anruft und ihr noch posthum im Nachgang vorwirft: Warum hast du mich geboren? Es gibt noch eine Stelle in Kapitel 20, wo es noch schärfer formuliert ist. Verflucht der Tag, an dem mein Vater verkündet hat, ein Sohn ist dir geboren. Wie fertig muss man sein, dass man den Tag, als man ins Leben trat, verflucht und sich wünscht, dass man lieber nicht geboren worden wäre. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder PowerPoints gehabt, heute habe ich es nicht. Ich will uns heute einige Bibelstellen nennen, die schreibe ich dann auch an die Tafel. Aber eine erste Beobachtung wäre, die ist mir sehr, sehr wichtig. Wir haben in einem der Vorträge, die wir vor kurzem miteinander mit einigen Geschwistern gesehen und gehört haben, einen Satz gelernt: Was ist, darf sein. Komischer Satz, nicht? Was ist, darf sein. Wenn mir als Prophet doch gerade so um das Herz ist, darf ich dann so vor Gott sein? Gott lächelt, würde ich sagen, und fragt zurück: Wie willst du denn sonst sein? Dir ist doch gerade so. Dann sei so, wie du bist vor mir. Das bedeutet nicht, alles ist gut und alles bleibt, wie es ist. Nein, es heißt nur, so ist deine Befindlichkeit zur Zeit, momentan. Bring es vor Gott. Lass es zu. Gott hält dich aus. Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, ein Mann des Haders und des Streits. Dieser Jeremia ist mit seiner Botschaft in eine unglaubliche, ausweglose Situation geraten. Wir werden uns das gleich noch ein wenig anschauen. Und er ist mit sich selbst fertig und würde am liebsten nicht geboren sein. Wo ist der Glaube und das Gottvertrauen hin, du Mann Gottes, würden wir fragen. Wie kann man so mit Gott reden? Und Jeremia würde vielleicht sagen, aber wenn mir doch so ist. Und Gott würde rufen, dann darfst du auch so erstmal vor mir sein. Jeremia ist verzweifelt, völlig am Ende mit sich, mit seiner Berufung. Und eigentlich möchte er weglaufen. Das Leben, das er durch die Berufung Gottes führen muss, müssen wir sagen. Das Leben, das er durch die Berufung Gottes führen muss, ist ein Leben, wo ihm Gott verwehrt hat, zu heiraten. Was soll das für ein Leben sein in einer Umgebung, wo Kinder Ausweis von Segen sind, wo Ehen Ausweis und Ausdruck von Lebensteilhabe und Glück und Freundlichkeit und Freude ist? Und Gott sagt, nein, tu es nicht. Ich will nicht, dass du heiratest und ich will auch nicht, dass du Kinder bekommst, denn ich sag dir eins, deine Frau würde sterben und deine Kinder würden sterben, wenn mein Gericht beginnt. Deshalb heirate nicht. Was für ein Wort. Und dann sagt Gott ihm noch im Kapitel 16, ich will auch nicht, dass du auf Trauer- und Beerdigungsfeiern gehst. Die Zeit wird kommen, da wird man gar nicht mehr trauern und beerdigen können. Da bleiben die Leichen auf den Feldern liegen. Also hör auf damit. Diese Sentimentalität wird nicht entstehen, wenn mein Gericht kommt. Da wird keine Zeit mehr für sein. Ich will nicht, dass du bei Beerdigung teilnimmst. Und noch eins, ich will auch nicht, dass du bei Festen teilnimmst. Ich will nicht, dass du zu Partys gehst. Ich will nicht, dass du bei irgendwelchen Feierlichkeiten fröhlich dabei bist, ein Glas Wein trinkst. Vergiss es. Das wird ein Ende haben in diesem Land. Es wird Stille sein in diesem Land. Ich werde dieses Land machen zu einer Wüste, zu einem Gebilde, in dem nicht gelacht wird, wenn mein Gericht losbricht. Und obendrauf sagt Gott diesem Mann noch, sag's ihnen. Sag ihnen, dass das kommen wird. Sag ihnen, dass mein Gericht unaufhaltsam kommen wird, weil dieses Volk nicht hört. Weil die Väter nichts gehört haben, weil sie die Väter fremden Göttern nachgelaufen sind und weil ihr es noch schlimmer treibt als eure Väter. Was für ein Wort. Was für eine Botschaft. Und das, was der Jeremia hier betet, was Jeremia hier formuliert, ist eigentlich sozusagen die Folie, die wir gar nicht so oft in den Blick bekommen. Wie geht es einem Menschen, der von Gott gerufen und berufen wird, der diesem Gott treu ist und sagt, was Gott ihm aufgetragen hat? Wie geht es einem Menschen, der Gott gegenüber gehorsam ist und ausrichtet, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat? Und wir denken, ja, dem muss es gut gehen. Wie geht es einem Jeremia, der über Monate hinweg diese Botschaft seinem Volk sagt? Jeremia wirft es Gott vor. Nämlich, habe ich nicht dein Wort ausgerichtet? Habe ich mich nicht gefreut, wenn dein Wort in mir eintraf, wenn ich merkte, du hast eine Botschaft mir anvertraut? Habe ich mich nicht gefreut, dass du zu mir gesprochen hast? Bin ich nicht treu gewesen, dein Wort auszurichten? Und wie ist es mir ergangen? Und man muss sagen, dem Jeremia ist es so ergangen, wie dem Wort Gottes, das Gott an sein Volk gerichtet hat. Und das ist eine dieser schweren Lektionen, die Jeremia lernt in dieser kleinen Passage. So wie das Wort Gottes abgelehnt wird, so wird der Bote, der es überbringt, abgelehnt. Jeremia erlebt und erfährt die Wahrheit des Wortes. Das Wort und Bote eine Einheit sind. Wer das Wort Gottes ablehnt, lehnt auch den Boten ab, der es überbringt. Die gleiche Erfahrung können wir im Leben anderer Boten Gottes sehen. Wer Jesus und die Botschaft Jesu ablehnt, lehnt ihn ab. Wer Paulus und sein Wort ablehnt, lehnt Gott ab. Es ist unauflöslich miteinander verwoben, das Wort und der Bote. Der Bote ist Teil der Botschaft. Der Bote gehört damit hinein. Und Jeremia muss es bitter erleben und erfahren, dass so wie das Volk nichts von dieser Gerichtspredigt hören will. Und Jeremia muss noch mehr erfahren. Jeremia muss erfahren, so wie dieses Wort sich nicht unmittelbar ereignet, verschärft sich seine Situation. Die Leute lehnen das Wort vom Gericht ab, sie glauben dem Wort nicht. Und sie glauben ihm nicht, weil es nicht passiert. Und daran wird Jeremia langsam irre. Er sagt, Herr, denk an mich, wie es mir geht sozusagen. Sorge für mich und nimm Rache für mich an meinen Verfolgern. Und dann kommt dieser Satz, dein Zorn ist zu langsam. Ich sterb vorher noch, bevor du mit deinem Gericht aufläufst. Ich erzähle den Leuten, du kommst, und dann kommst du nicht. Und ich leide, ich werde verfolgt, ich werde abgelehnt. Wo bleibst du? Du lässt mich hängen. Ich finde es total spannend, zu entdecken und zu erleben, wie es den Boten förmlich zerreißt. In seiner Loyalität zu Gott, in seiner inneren Haltung, Gott zu gefallen und ihm treu zu sein in dem, was Gott ihm aufgetragen hat, was Botschaft ist, was es gilt auszurichten. Und auf der anderen Seite diese Liebe und das Erbarmen Gottes mit dem Volk, das Zuwarten, die andere Zeitdimension, die Gott hat, offensichtlich mit dem Zuwarten, ob es nicht doch noch umkehrt und jemand sozusagen Buße tut. Wir leben ja selber, wenn wir es übertragen auf uns in einer solchen Zeit. Wir wissen, der Herr kommt wieder. Es wird ein Gericht am Ende der Tage geben. Und die Frage ist, ob wir im Horizont dieser Botschaft leben und unser Leben führen oder ob wir uns einrichten im Sinne von, na, das kommt ja sowieso nicht. Lasst uns feiern, fröhlich sein und eintrinken. Jeremia leidet körperlich, physisch an der Ablehnung, an der Verfolgung. Er wird in eine Zisterne geworfen mit Schlamm. Wie tief er eingesunken ist und wie tief er in diesem Schlamm steckt, um dann auch vielleicht darin zu verenden, weiß man nicht. Jedenfalls, er wird gerettet. Es gibt jemanden, der sich um ihn kümmert und ihn da rauszieht mit viel Aufwand. Er wird in den Block gespannt. Er wird körperlich gefoltert, um des Wortes Gottes willen. Man will das nicht hören. Und wie wird man das Wort Gottes los, indem man den, der es bringt, los wird? So erzählt es auch Jesus in den Gleichnissen, dass er sagt, ihr habt alle Boten vorher, beim Gleichnis vom bösen Weinbergbesitzer, ihr habt die Boten schon vorher umgebracht und am Schluss habt ihr den Sohn umgebracht. Ihr habt die Leute immer beseitigt, die euch angesprochen haben von Gott. Dein Zorn ist zu langsam. Lass mich nicht dahin gerafft werden, ruft Jeremia zu Gott. Fanden sich Worte von dir, so verschlang ich sie. Eine Wonne war dein Wort und meine Herzensfreude. Doch ich bin nach dir genannt, Herr Zebaoth. Das ist eine interessante Stelle. Ich bin doch nach dir genannt, Herr Zebaoth. Das ist die einzige Stelle im Alten Testament, wo diese Formulierung, Herr, ich trage deinen Namen, ich bin nach dir genannt, auf eine Einzelperson angewendet ist. Diese Formulierung gibt es immer sonst nur das Volk, das nach Gott genannt ist. Aber hier ist sie angewandt, einmal auf diesen Mensch, auf einen einzelnen Menschen, auf Jeremia, der sagt, Herr, ich trage deinen Namen. Ich bin nach dir benannt, du hast mich gerufen. Und damit schreibt er es, ich saß nie im Kreise derer, die lachen. Unter der Wucht deiner Hand bin ich einsam geworden, richtig einsam. Und das muss man sich vorstellen, vielleicht war Jeremia jemand ganz Normales, der gerne abends mit Leuten nach der Arbeit irgendwo noch zusammenstand und redete. Vielleicht war Jeremia jemand, der gerne Gesellschaft hatte, der gerne gelacht hat. Vielleicht war Jeremia jemand, der gerne auch auf einer Party gewesen wäre. Vielleicht war Jeremia jemand, der sehr stark familiär verbunden war und der gerne nicht nur zu Geburtstagsfeiern, sondern auch zu Beerdigungen gegangen wäre, um von nahen Verwandten Abschied zu nehmen und von Freunden. Und Gott sagt, nein, ich will nicht, dass du dort bist. Ich will, dass dein Leben ein Zeichen ist für das, was kommt. Unter der Wucht deiner Hand bin ich einsam. Warum hört der Schmerz in mir nicht auf? Und dann am Ende dieser granatenmäßige Vorwurf, solltest du für mich zu einem Wadi geworden sein, dessen Wasser nicht Wort halten. Flussläufe, die Wasser führen, wenn Regenzeit ist und die dann versickern, wenn die Sonne hochsteigt. Bist du mir zum Trugbach geworden? Dahinter steckt die Denkwelt, dass alle fremden Götter so sind. Alle anderen Götter können nicht ihr Wort halten. Alle anderen Götter sind sozusagen Lügengebilde. Alle anderen Götter täuschen vor, sie hätten Macht, aber sie haben keine Macht. Und das, was Jeremia hier sozusagen, wenn auch nett verpackt, Gott eigentlich fragt, ist, sag mal, kann es sein, dass du nicht besser bist als die Götter? Kann es sein, dass du keine Macht hast? Kann es sein, dass dein Wort am Ende nicht stimmt? Ich finde das heftig, ich finde das mutig und ich finde es sehr tröstlich, dass die Bibel darüber schreibt. Über diese Grenze eines Menschen in sich. Eine Übertragung schon an dieser Stelle. Wenn die Bibel so ehrlich über die Grenze eines Menschen redet, gibt es auch für uns keine Ausrede mehr, dass meine Situation ja irgendwie besonders sei. Dann gilt eigentlich auch für mein Leben und meine Grenzsituation, die sind darin aufgehoben. Dann gilt auch für mein Leben, wenn ich mich völlig unverstanden fühle, dann bin ich eigentlich in einer Reihe mit einem Jeremia. Wenn ich den Eindruck habe, Herr, was ist mit deinem Wort? Dann bin ich bei der gleichen Frage wie Jeremia. Herr, warum antwortest du nicht? Hey, dann bin ich an der gleichen Stelle wie Jeremia. Gott, wo ist deine Kraft? Dann bin ich an der gleichen Stelle wie der Prophet. Bist du mir zum Trugbach geworden? Bist du wie ein Wadi? Hältst du nicht Wort? Und das Faszinierende an unserem Wort ist, dass Gott sagt, weißt du, es ist nicht nur so, dass Wort und Bote zusammengehören, sondern Gott und Wort gehören auch zusammen. Du kannst mein Wort nicht von mir lösen. Und wenn du dich von mir löst, wenn du dich von meinem Wort löst, löst du dich von mir. Du kannst dich aus diesem Gebilde von Wort und Bote sein und meiner Beziehung zu mir nicht rauslösen. Ohne mich gibt es mein Wort nicht. Du kannst an der Stelle dich nicht davon stehlen. Mein Wort ist mein Wort. Und wenn du mein Wort in Frage stellst und wenn du mein Wort ablehnst, dann tust du es genau so wie alle anderen, denen Gericht droht und denen ich gesagt habe, sie müssen umkehren. Wenn du mein Wort ablehnst, dann lehnst du mich ab, sagt Gott. Das, was ich hier schön sehr tröstlich finde, ist, dass diese Ehrlichkeit des Jeremia Gott nicht abschreckt und sozusagen in einem blinden Schlag der Rache auf den Propheten fallen lässt. Sag mal, ich habe dir so viel gegeben und jetzt redest du so mit mir, sondern Gott hält die Klage des Jeremia aus und antwortet ihm und macht ihm klar, wo er steht. Wenn du so redest, bist du nicht besser wie die deines Volkes, die mein Wort hören und mich ablehnen. Und deshalb sagt Gott, deshalb musst du umkehren. Das ist das Wort, das Gott sozusagen dem Jeremia sagt. Du musst umkehren. Dir gilt dieselbe Botschaft wie dem Volk. Aus dieser Anklage des Jeremia, Gott, bist du wie die anderen Götter, dreht Gott sozusagen die Argumentation um und sagt, wenn du so bist, bist du wie die anderen Leute. Wenn du so redest, redest du wie jemand, der mich ablehnt. Und dann sagt Gott etwas sehr Liebevolles eigentlich. Wenn du umkehrst, so lasse ich dich wieder zu mir. Dann darfst du wieder mein Bote sein. Ich habe mich gefragt, wenn man das so liest als Europäer, sag mal, irgendwie ist eine eigenartige Formulierung, oder? Wenn du umkehrst, darfst du wieder mein Bote sein. Ich lasse dich wieder zu mir zurück. Du darfst mir wieder dienen. Man möchte fast sagen, sag mal, hast du mir nicht zugehört? Weil ich dir diene, bin ich in der Lage. Weil ich dir diene, geht's mir so. Und Gott würde liebevoll antworten, ja, ich habe zugehört. Ich weiß, wie es dir geht. Aber wenn du so redest, bist du nicht besser als die anderen. Du musst umkehren. Du hast keine Alternative. Wenn du leben willst, musst du dich zu mir tragen, weil ich die Quelle des Lebens bin. Es gibt außer der Bindung an mich kein Leben. Deshalb musst du umkehren. Deshalb musst du umkehren von deinem Reden und von deinem Denken, von deiner Haltung. Du musst neu dich bei mir zuerst festmachen und nicht bei deiner persönlichen Befindlichkeit. Die ist nicht schön. Wir könnten sogar so sagen, gerade weil das Wort und der Bote eins sind, gibt es eine harsche Beschreibung für uns alle, die wir in der Nachfolge stehen. Weil wir das Wort Gottes gehört haben und weil wir Gerufene sind in die Nachfolge, gilt uns auch der Aufruf der Kreuzesnachfolge. Weil wir zusammen das Wort Gottes gehört und aufgenommen haben, sind wir hineingenommen in das Ergehen, was dieses Wort sozusagen mit sich bringt und bewirkt. Der Jeremia, der Prophet, hatte eine Verkündigung, wo Unheil angekündigt werden musste und die gesellschaftliche Situation so war, sie wollten das nicht hören und sie waren erpicht darauf, den Mann zu beseitigen. Diese Seite ihres Hasses und des Haders und der Ablehnung, weil die Leute das Wort ablehnten, hat ihn als Mensch getroffen. Die Menschen, die das Wort der Umkehr und der Einladung, das Leben aus der Hand Gottes zu empfangen, ablehnten, als Jesus es brachte, haben dazu geführt, dass ihre Ablehnung und ihr Hass gegen Jesus ihn ans Kreuz brachte. Und Jesus sagt an einer Stelle im Johannesevangelium im Kapitel 12, ich schreibe uns gleich die Stelle nochmal auf, Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Und jetzt haben wir den gleichen Zusammenhang. Wer sein Leben liebt, wer sich selbst in seinem Leben sichert gegen Gott und gegen das Wort Gottes, gegen das Wort der Nachfolge Jesu, wird sein Leben verlieren. Wer sein Wort in dieser Welt hasst, wird es zu ewigem Leben bewahren. Also wer in diesem Leben die Umkehrung wagt, sich festzumachen bei Gott und nicht in dem irdischen Leben, wird Leben finden in der Ewigkeit. Und dann sagt Jesus weiter, wenn einer mir dient, folge er mir. Und wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wenn einer mir dient, wird ihn der Vater ehren. Und jetzt kommt seine persönliche Konfession. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Er weiß um die Aufgabe, er weiß um die Botschaft, die er bringen soll. Und er sagt, deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus weiß, dass diese Botschaft, die er bringt und die Aufgabe, die er hat, in die Ablehnung mit den Menschen führt, die das nicht hören wollen. Und dennoch tut er es. Er bleibt dabei, sich innerlich als Bote mit dieser Aufgabe und dieser Botschaft von Gott zu binden an Gott, der Macht hat, zu retten vom Tod. Und der ihn auferweckt, weil Jesus Christus treu geblieben ist bis in den Tod. Unser Jeremia steht sozusagen vor Gott und klagt Gott sein ganzes Leid und seinen Schmerz entgegen, bittet ihn im Grunde genommen, greif ein, zerstöre meine Feinde, befreie mich von dem Druck der Verfolgung, ändere meine Lage. Und Gott lehrt den Jeremia und sagt, Jeremia, so will ich es einmal sagen, hier ist kein Platz für Sentimentalität. Ich kann das nicht. Die Botschaft, die ich dir gab, ist mit dir eins. Du bist Teil der Botschaft. Wer meine Botschaft ablehnt, lehnt dich ab. Und wer dich ablehnt und meine Botschaft ablehnt, lehnt mich, den lebendigen Gott, ab. Aber die Antwort Gottes ist, wenn du umkehrst. Und das finde ich so schön, dass Gott ja sagt, ich möchte, und das will ich einfach nochmal so sagen, erstens, ich möchte, dass du umkehrst. Ich will sehen, ich will hören, ich will erleben, ich will spüren, dass du mir sagst, Jeremia, Herr, ich bleibe an dir und bei deinem Wort. Oder wie wir es im Neuen Testament lesen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Gott sagt, okay. Zweitens, Ich komme dir entgegen. Wenn ich sage, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich will an dir bleiben, aber ich kann nicht, es ist so schwer, ich stolper, ich fall, ich weiß nicht, ob ich das packe. Dann sagt Gott, ich helfe dir, ich komme dir entgegen, ich lasse es dir gelingen. Deine Entscheidung, mir zu folgen, soll Erfolg haben. Deine Entscheidung, an mir und bei mir zu bleiben, soll dafür sorgen, dass ich mich zu dir stelle, weil du dich zu mir gestellt hast. Und in dieser Lebenssituation, die ich nicht ändern kann, weil es zur Botschaft gehört, sie wollen nicht umkehren. Du wirst aus diesem Glutkessel der Ablehnung nicht herauskommen, Jeremia. Aber du sollst wissen, ich bin mit dir in diesem Glutkessel. Du sollst wissen, ich bin mit dir. Dann mache ich dich wieder für dieses Volk zu einer unersteigbaren Mauer. Und Gott erneuert die Berufung aus Jeremia 1, Vers 18. Wenn du wieder bei mir, zu mir dich stellst, werde ich dir wieder mein Wort geben. Du wirst mein Bote und mein Beauftragter bleiben. Und dann sagt er noch etwas sehr Interessantes. Jene sollen sich zu dir kehren, aber du dich nicht zu ihnen. Hier müssen wir auch manchmal vielleicht für uns selber fragen, wie weit können wir an manchen Stellen, um Menschen zu gewinnen, ihnen wirklich entgegengehen? Wie viel von dem Anspruch des Wortes Gottes können, dürfen wir preisgeben? Da sind wir nicht gerufen, auch als Gemeinde, uns zu Gott zu stellen, zu seinem Wort und es aushalten zu müssen, dass wer sein Wort ablehnt, auch uns ablehnt? Keine schöne Botschaft, kein schöner Zustand, der daraus erwachsen kann. Aber es ist konform mit dem Wort Gottes, dass wir gerufen sind, ihm zu folgen. Und wo ich bin, sagt Jesus, wird mein Diener auch sein. Und Gott wird ihn ehren. Wer sich zu Gott hält und wer an Gott bleibt und bei Gott bleibt, erlebt und erfährt, dass Gott sich nicht wegstiehlt, sondern mir Kraft gibt und Durchhaltevermögen. Corrie ten Boom berichtet in ihrem Buch Die Zuflucht über die Situation, dass sie auf dem Bahnhof stand mit ihrem Vater vor der großen Verfolgung im Dritten Reich und dann einmal so fragt, wie ein Kind fragt, wenn es sich mit Leben und Tod auseinandersägt: Papa, wie ist das, wenn man stirbt? Und dann sagte der Vater: Wann gebe ich dir die Fahrkarte, wenn wir Zug fahren? Bevor wir in den Zug steigen, sagt sie. Siehst du, sagt er, und so wird dir Gott Kraft geben für den Abschnitt, der kommt, wenn er dran ist, wenn es soweit ist. Gott steht zu seinem Wort. Gott bringt uns durch in die Ewigkeit. Jeremia erlebt es und erfährt es, dass er sozusagen von Gott neu ausgerüstet, gestärkt und ermutigt wird. Seine Lebenssituation wird nicht sozusagen verändert. Sie bleibt. Sie bleibt sehr hart. Er wird nachher mit einer Rebellengruppe fliehen müssen nach Ägypten, wo sich seine Spur verliert. Wie es ihm am Ende seiner Tage gegangen ist, weiß man nicht. Positiv gewendet kann man sagen, er ist nicht ins Exil verschleppt worden. Er ist nicht unter das Gericht gekommen mit seinem Volk und ist dort nicht getötet worden. Aber er hat seine Heimat verlassen und wo er, wie gesagt, am Ende dann seinen Lebensabend verbrachte, weiß man nicht. Verzweifelt, korrigiert und getröstet. Jeremia erlebt es in der Grenzsituation seiner Berufungserfahrung, in der Leidenssituation, die aus der Verkündigung entstanden ist. Und wo Gott sagt, ich kann dir das nicht ersparen. Es ist Teil dieses Wortes, Teil des Weges, Teil meiner Berufung. Es ist so. Bleib du bei meinem Wort, dann bleib ich bei dir. Und dann will ich dir entgegenkommen und ich will, wenn du sagst, ja Herr, ich will umkehren, ich will an dir bleiben, ich will bei dir bleiben, ich komme dir entgegen und lass deinen Entschluss gelingen. Aber Gott will hören, ob wir unsere Entscheidung so treffen, bei ihm zu sein, um mit ihm weiterzugehen. Und dann, das finde ich ja das Faszinierende, wird es so sein, wie es ja Jeremia auch erlebt. Inmitten der Situation von Bedrängnis und Verfolgung gibt es diese Momente der Freude, der unglaublichen Erfüllung und der Freude, dass er sagt, wenn ich ein Wort von dir empfange, so verschlang ich es. Es war eine Wonne in meinem Herzen. Ja, das sind die Momente, die Kraft geben, die Energie geben. Und die den Boten vergewissern, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Und ich verlasse dich nicht. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, sagt Jesus denen, die sagen, ja Herr, ich bleibe an dir. Und ich bleibe bei dir. Und ich lasse dich nicht los. Hilf mir, dass ich ankomme bei dir und dass ich schaue, was ich geglaubt habe. Amen.